Best End.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7 Uhr mit Jonas Ziegler. Die USA haben damit gedroht, die Vermittlungsversuche zwischen Russland und der Ukraine einzustellen. Präsident Trump sagte, falls es eines der Länder zu kompliziert machen sollte, dann werde man sich zurückziehen. Julia Jakob.
Im Weißen Haus sagte US-Präsident Trump, er wolle sehr bald eine Einigung sehen bei den Verhandlungen über ein Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine. Einen konkreten Zeitraum nannte er allerdings nicht. Noch scheint Trump die Hoffnung auf eine erfolgreiche Vermittlung nicht aufgegeben zu haben. Er sagte, er glaube nach wie vor, dass es eine gute Chance gebe, den Konflikt zu beenden.
SPD-Generalsekretär Miersch fordert von der Union, dass sie AfD-Kandidaten für Bundestagsausschüsse ablehnt. Er widerspricht damit Unionsfraktionsvize Spahn, der die AfD genauso behandeln will wie jede andere Oppositionspartei. Jonas Valentin Weber.
Miersch warf der AfD in der Bild-Zeitung vor, die Demokratie systematisch anzugreifen. Daher könne man der Partei keine herausgehobene Rolle im Parlament zubilligen. Von CDU und CSU erwarte er, dass sie diesen Grundsatz teilen und eine klare Haltung einnehmen, so Miersch mit Blick auf die geplante schwarz-rote Regierungskoalition.
Der katholische Erzbischof von Berlin und Brandenburg Koch hat zum Osterfest eine Botschaft der Hoffnung gesendet. Koch sagte im RBB, man lebe in einer Zeit, in der vieles fragwürdig geworden sei. Die Hoffnung sei vielen Menschen wegen der Krisen und Katastrophen abhanden gekommen. In mehr als 70 Städten in Deutschland finden heute die traditionellen Ostermärsche statt. Die Organisatoren erwarten bundesweit tausende Teilnehmer, unter anderem in Berlin, Leipzig, Köln und München. Im Zentrum der Veranstaltungen stehen Forderungen nach Abrüstung und Friedensinitiativen für die Ukraine und Gaza. Der Autobauer VW verhandelt mit der US-Regierung über die Importzölle. Konzernchef Blume hat dabei in Aussicht gestellt, eine Produktion von Audi-Modellen in den USA aufzubauen. Das sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ziel der Zölle von US-Präsident Trump ist, dass mehr Unternehmen in den USA produzieren und dadurch Jobs entstehen. Die Tiefebene des Berliner Hauptbahnhofs ist über Ostern wieder wegen Bauarbeiten gesperrt. Alle 8 Gleise werden laut Deutscher Bahn bis Dienstag früh nicht angefahren. Fernverkehrszüge werden über die obere Ebene des Hauptbahnhofs umgeleitet und sind deshalb länger unterwegs. Vereinzelt sind einige Verbindungen gestrichen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute dicht bewölkt, zeit- und gebietsweise Regen, der zum Abend nachlässt. Maximal 14 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 8 und in Frankfurt-Oder 9 Grad. Morgen Ostersonntag nach Nebelauflösung freundlicher und trocken bei 18 bis 23 Grad. Die Zeit 7.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Guten Morgen am Ostersamstag, hier ist Ann-Christin Schenten. Millionen Christen weltweit feiern dieser Tage Ostern, so auch in Jerusalem, wo bereits gestern Tausende zur Grabeskirche zogen, im christlichen Glauben der Ort, an dem Jesus gekreuzigt und begraben wurde. Heute finden in Jerusalem Osterfeierlichkeiten statt. Allerdings werden in diesem Jahr deutlich weniger Besucherinnen und Besucher erwartet, denn die Feiertage stehen im Zeichen des Krieges. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten für die Region, mit Jan-Christoph Kitzler. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind gerade mitten in der Jerusalemer Altstadt. Welche Rolle spielt der Krieg in Gaza beim diesjährigen Osterfest in Jerusalem?
Ja, das spielt schon eine Rolle, weil das viele Besucher aus dem Ausland davon abhält, tatsächlich hierher zu kommen. Das merkt man deutlich bei den Prozessionen, die gestern stattgefunden haben. Das sind dann schon weniger Leute gewesen als sonst in den Jahren. Ich habe nur eine Zahl, zum Beispiel die Deutschland betrifft. Da heißt es, dass zwischen Januar und März tatsächlich 87% weniger Besucher aus Deutschland hierher gekommen sind, nach Israel insgesamt, als vor der Corona-Zeit 2019. Das ist natürlich dann jetzt an den Feiertagen hier, Ostern, ist das nochmal ein bisschen mehr, aber die Menschen, die ich getroffen habe, das sind tatsächlich dann nicht die Gruppen in der Regel, die sonst früher gekommen sind, sondern eher tatsächlich Einzelreisende, die das Ganze trotzdem machen wollen, obwohl es immer Einschränkungen gab mit den Flügen, obwohl es auch manchmal Raketenalarm gibt und obwohl manche sich natürlich Sorgen machen um die Sicherheitslage.
Ja, was sagen denn die Touristinnen und Touristen, mit denen Sie gesprochen haben? Also warum kommen die trotz des Krieges im Gazastreifen nach Jerusalem?
Das sind eindeutig Leute, zumindest die, die ich gesprochen habe, die tatsächlich das spirituelle Erlebnis überwiegend suchen. Die wollen da sein, wo alles passiert ist, wenn ich es mal so sagen darf. Also eben in der Grabeskirche zum Beispiel. Das sind ja die Orte, an denen das Grab und die Kreuzigungsstätte von Jesus Christus verehrt werden. Und da wollen sie eben sein und wollen dort ihren Glauben leben. Das sind Leute, die wirklich aus persönlicher Glaubensmotivation in der Regel hierher kommen. Es gibt auch ein paar Einzelne, die sich schon trauen, sag ich mal, touristisch hier unterwegs zu sein. Aber das sind noch wenige. Das ist auch begründet natürlich mit den Flügen. Es war lange hier eingeschränkt. Viele Fluglinien sind nicht geflogen. Die Planung war unsicher. Inzwischen ist der Flugverkehr einigermaßen normal wieder nach Israel. Aber für viele ist das noch zu unsicher. Deswegen kommen die ganzen Touristen nicht. Und das merkt man natürlich auch hier in der Jerusalemer Altstadt, wenn man auch mit Händlern spricht zum Beispiel, die klagen, dass sie schon seit Jahren keine guten Geschäfte mehr machen und dass die Touristen hier wirklich fehlen.
Ja, aber zum Beispiel für palästinensische Christen aus dem Westjordanland gelten aktuell Reiseeinschränkungen aufgrund des Krieges in Gaza. Werden die dadurch ausgeschlossen von den Feierlichkeiten?
Das ist zumindest das Gefühl, was sie haben, auf jeden Fall. Es ist so, dass im Westjordanland, das von Israel besetzt ist, etwa 50.000 Christen wohnen. Zum Beispiel Bethlehem, der Geburtsort Jesu Christi, der liegt ja im Westjordanland. Das ist hier ganz in der Nähe von Jerusalem. Das ist eigentlich eine Viertelstunde mit dem Auto. Tatsächlich gibt es da Checkpoints, da gibt es Grenzanlagen. Und da braucht man, wenn man von dort hierher will, tatsächlich eine Genehmigung als Palästinenser. Und es ist so, die Zahlen, die wir bekommen haben, dass tatsächlich nur 6.000 eine solche Genehmigung bekommen haben, obwohl viel mehr kommen wollten. Und das sorgt dort für großen Frust. Auch die Christen dort, die wollen natürlich dort feiern, wo alles passiert ist. Die wollen auch in Jerusalem sein und können es nicht. Und das sorgt für große Verärgerung.
Jetzt ist Israel ja nicht nur seit dem Beginn des Gazakrieges, aber seitdem besonders in einer innenpolitischen Schieflage. Und es gibt oft Proteste gegen die Regierung Netanyahu. Wie ist das jetzt während der Osterfeierlichkeiten, während der Osterprozession? Sind diese Proteste weiterhin sichtbar oder nimmt man sich da eher zurück?
Also die Christen machen hier ja nur einen ganz relativ kleinen Teil aus. Das ist so 1% der Menschen, die hier leben, also relativ wenige. Das spielt in Jerusalem jetzt hier eine große Rolle. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt hier in die Altstadt gucke, da sieht man auf den Straßen zum Beispiel auch viele religiöse Juden, weil heute das Pessachfest endet. Und das ist etwas, was dann natürlich viele Menschen, Familien, die das begehen wollen, davon abhält, zum Beispiel heute Abend dann in großer Zahl auf die Straßen zu gehen. Ansonsten, ja, sind die Proteste immer noch aktiv und das wird auch am nächsten Wochenende, wenn die Feierlichkeiten vorbei sind, sicherlich wieder Fahrt aufnehmen. Das liegt daran, dass immer weniger Israelis glauben, dass der Krieg in Gaza tatsächlich das Ziel erreicht, die Geiseln frei zu bekommen. Das ist etwas, was, muss sagen, viele die Geiseln eher in Gefahr bringt, wenn es dort viele Luftangriffe gibt, wie auch in den letzten Tagen. Und es ist eben auch so, dass viele nicht mehr daran glauben, dass das Ziel, die Hamas definitiv zu besiegen, überhaupt zu erreichen ist. Deswegen lehnen tatsächlich oder sind viele Israelis inzwischen für eine Waffenruhe in Gaza. Aber die Regierung macht weiter, die verschärft die Kämpfe in Gaza und die stören die Proteste sichtbar nicht.
Sie haben es gerade schon erwähnt, es fallen viele Feierlichkeiten an diesem für die Christen Osterwochenende zusammen. Vielleicht können Sie uns noch mal schildern, wie sehen jetzt der heutige Tag, aber auch die kommenden Tage in Jerusalem aus?
Es ist ja so, dass wenn man jetzt nochmal auf die Christen guckt, dass hier 13 verschiedene christliche Konfessionen oder Kirchen hier zusammen feiern. Das ist das erste Mal seit 8 Jahren. Das liegt daran, dass zum Beispiel die orthodoxen Christen einem anderen Kalender folgen als wir. Dieses Jahr fällt das zusammen und das sorgt dann schon für so ein gewisses Chaos, wenn orthodoxe Armenier, syrisch-katholische, römisch-katholische und so weiter, wenn die hier alle gemeinsam ihre Feierlichkeiten koordinieren müssen. Das heißt, alles kulminiert jetzt in der Grabeskirche. Da wollen sozusagen alle jetzt irgendwie Auferstehung feiern. Und deshalb ist der Zeitplan auch ein bisschen ungewöhnlich. In Deutschland ist das ja so, dass das mit der Osternacht dann gefeiert wird, in der Nacht von Samstag auf Sonntag und dann natürlich Ostermorgen. Hier ist es so, dass der lateinische Patriarch, das ist der höchste Vertreter der Katholiken im Heiligen Land, schon jetzt gerade seine Ostermesse feiert, also ganz kurz nach dem Tod von Jesus. Das liegt eben an diesen Terminproblemen oder Terminschwierigkeiten, dass das koordiniert werden muss. Insofern geht das heute den ganzen Tag schon. Und morgen gibt es dann auch noch große Ostermessen. Heute Abend ist dann eben auch der Abschluss von Pessach hier. An der Klagemauer ist dann viel los. Das ist auch nochmal groß. Insofern, die Stadt, ja, kann man schon sagen, brodelt. Aber es fehlen halt eben die vielen Gäste, die sonst aus dem Ausland gekommen sind.
Ostern im Zeichen des Krieges in Gaza. Vielen Dank für das Gespräch an Christoph Kitzler.
Gerne. Tschüss.
Das waren Informationen von Jan-Christoph Kitzler zum Osterfest in Jerusalem. Er ist unser Korrespondent für den Nahen Osten und wir haben es jetzt 9:09. Sie hören RBB 24 Inforadio. Wir sprechen jetzt über den Krieg gegen die Ukraine und über den aktuellen Stand der Verhandlungen um eine Waffenruhe. Die Gespräche in Paris zwischen den Europäern und US-Außenminister Marco Rubio, die hatten ja zunächst die Hoffnung genährt, dass man in den Bemühungen um eine Waffenruhe in der Ukraine gemeinsam vorankommen könnte, also Europa und USA zusammen. Aber jetzt ist unklar, wie lange die US-Regierung unter Präsident Donald Trump ihre Vermittlungsbemühungen zwischen Russland und der Ukraine überhaupt fortsetzen wird und will. Trump hat sich dazu gestern Abend geäußert, aber nicht eindeutig. Die Frage der Frage, ob er die Unterstützung für die Ukraine beenden würde, der ist er ausgewichen. Er glaube, weiterhin eine Verhandlungslösung sei möglich. Unser Korrespondent in Washington, Samuel Jakisch, fasst die Äußerungen zusammen.
Er sehe weiterhin gute Chancen, das Problem zu lösen, sagte US-Präsident Donald Trump am Freitag vor Journalisten im Weißen Haus. Dafür müssten die Kämpfe in der Ukraine aber zunächst enden, so Trump weiter. Wenn die Ukraine oder Russland die Gespräche über ein Kriegsende jedoch erschwerten, dann würden die USA auf ihre Teilnahme an diesen Gesprächen verzichten. Zuvor hatte sich US-Außenminister Marco Rubio am Donnerstag in Paris zum ersten Mal seit dem Amtsantritt von Donald Trump mit europäischen und ukrainischen Vertretern zu Gesprächen über die Ukraine getroffen. Vor seiner Rückreise dankte Rubio seinen Gesprächspartnern für ihre konstruktiven Vorschläge. Zugleich ließ der Außenminister die wachsende Frustration der US-Regierung über fehlende Fortschritte in den Gesprächen mit Russland erkennen. Nach Angaben des US-Außenministeriums habe Rubio auch in einem Telefonat mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte deutlich gemacht, dass die Vereinigten Staaten ihre Bemühungen um die Vermittlung eines Friedens in der Ukraine einstellen würden, sofern nicht bald ein klarer Weg dorthin erkennbar werde. Zuletzt hatte Russlands Präsident Wladimir Putin einen gemeinsamen von den USA und der Ukraine vorgelegten Vorschlag für eine vollständige Waffenruhe abgelehnt. Die russische Armee hat unterdessen auch am Karfreitag ihre Angriffe gegen die Ukraine fortgesetzt.
Der Bericht von Samuel Jakisch. Übrigens gefragt danach, ob Russlands Präsident Putin mit ihm ein doppeltes Spiel spiele, sagte Trump, niemand würde ihn an der Nase herumführen. Und damit jetzt nach Berlin, wo man die Feste aktuell ein bisschen feiert, wie sie fallen, oder in diesem speziellen Fall eine Studie aufsetzt, wenn sich eine günstige Forschungslage ergibt. Es geht mal wieder um die Sperrung der Berliner Stadtautobahn A100 und den Abriss der Ringbahnbrücke in Charlottenburg. Diesmal aber um deren mittelfristige Auswirkungen auf die Wegeplanung von Menschen in Berlin und Brandenburg. Eine Studie der Technischen Universität Berlin untersucht die jetzt und bittet um Teilnahme via Online-Fragebogen. RBB24-Reporterin Oda Tyschewski hat sich das angesehen.
Jeden Morgen mit dem Auto übers Dreieck Funkturm zur Arbeit pendeln oder am ICC aus der S-Bahn steigen. Beides ist im Moment nicht oder zumindest nur sehr umständlich möglich. Aber der Arbeitsplatz oder das eigene Zuhause lassen sich ja nicht plötzlich verlegen. Wie kommt man also ans Ziel? Wie sich Gewohnheiten angesichts der Sperrung auf der A100 und der Ringbahn plötzlich verändern können, wird jetzt am Fachbereich Integrierte Verkehrsplanung der TU in einer spontanen Studie untersucht. Fabian Drews ist Teil des Forschungsteams, in dessen Fokus die sogenannten Mobilitätsroutinen.
Da ist also ganz maßgeblich, wie wir einfach schon früh im Leben unterwegs sind. Das prägt uns dann für das weitere Leben. Und diese Routinen, die lassen sich nur schwer verändern. Und das ist im Prinzip die Ausgangslage für uns. Wir wollen schauen, welche Veränderungen bei der Verkehrsmittelwahl der Menschen ergeben sich durch diese Sperrung der A100, kurzfristig, aber auch langfristig.
Statt Auto nun Regionalexpress, statt Ringbahn jetzt Bus oder künftig lieber Homeoffice? Die Studie der TU untersucht Veränderungen in der Wahl der Verkehrsmittel und auch, ob die Studienteilnehmenden auf bestimmte Wege jetzt vielleicht ganz verzichten. Fabian Drews und sein Team vermuten zum Beispiel, dass wegen der Autobahnsperrung mehr Menschen öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Die Erkenntnisse aus der Studie könnten deshalb unter anderem die Verkehrswende vorantreiben.
Das ist etwas, was wir in unserer Abfrage versuchen mit zu untersuchen, also welche Emotionen die Menschen quasi verbinden mit dieser Sperrung und auch welche ganz konkreten Maßnahmen sie vorschlagen an Politik und Verwaltung. Und auch daraus kann man dann mit Sicherheit Ableitungen treffen für Debatten zur Verkehrswende, aber auch ganz konkrete Maßnahmen, die dann vielleicht dabei helfen können, das Ganze weiter zu unterstützen.
In ihrem Aufruf wenden sich die Wissenschaftler an alle betroffenen Verkehrsteilnehmenden, egal ob mit dem Auto, den Öffis, dem Rad oder zu Fuß unterwegs, ob aus Berlin oder aus Brandenburg. Und selbst die Meinung von Menschen, die kaum in der betroffenen Gegend sind, ist für sie interessant. Weil Veränderungen im Mobilitätsverhalten viele Gründe haben können, braucht es diese Kontrollgruppe.
Deswegen müssen wir quasi auch Menschen fragen, die gar nicht unmittelbar von dieser Sperrung betroffen sind, um dann eben am Ende vergleichen zu können, okay, hat sich die Verkehrsmittelwahl jetzt tatsächlich wegen der Sperrung verändert oder hat sie sich vielleicht verändert, weil die Berliner Politik noch ganz andere Maßnahmen ergriffen hat, die aber gar nichts mit der Sperrung konkret zu tun hat.
Bis zum 25. April ist die Umfrage freigeschaltet. Sollte die Zahl der Teilnehmenden bis dahin noch zu gering sein, könnte der Zeitraum auch verlängert werden. Interessierte können den Fragebogen online ausfüllen unter tu.berlin/ivp/a100.
RBB24-Reporterin Oda Tyschewski über eine Studie der TU Berlin, die untersucht die Auswirkungen der Sperrung auf der A100 auf sogenannte Mobilitätsroutinen.
RBB 24 Inforadio Sport.
Alexander Zverev hat beim Tennis-Sandplatzturnier in München das Halbfinale erreicht durch einen mühsamen Dreisatzerfolg gegen den Niederländer Talon Griekspoor. Florian Hecht berichtet.
3:13 waren gespielt, da explodierte das Tennisstadion in München. Der vierte Matchball brachte den Sieg für Alexander Zverev gegen den Niederländer Talon Griekspoor in einem Spiel, in dem die Zuschauer schon zuvor eine tragende Rolle einnahmen. Denn Zverev war schon auf der Verliererstraße, hatte den ersten Satz im Tiebreak mit 6:7 abgegeben und lag auch im zweiten mit 4:5 zurück. Dann aber pushten die Zuschauer, die die Tribüne zum Wackeln brachten, die deutsche Nummer 1 und sorgten mit für die Wende.
Bei Satz und 5:4 hinten war ich mental wirklich schon so kaputt, ich war enttäuscht, ich war nicht happy, wie ich gespielt habe. Und dann haben die Zuschauer so eine Stimmung gemacht bei 5:4 im zweiten Satz und das hat mir so einen richtigen Push gegeben. Und ja, ich bin im Halbfinale wegen euch, deswegen vielen Dank.
Dass es mit dem Halbfinale geklappt hat, lag aber auch daran, dass Zverev nach mäßigem Start ins Match allmählich seinen Aufschlag und seine Vorhand wiederfand und so am Ende mit 6:7, 7:6 und 6:4 das Match zumachte.
Ja, ich bin unfassbar glücklich, dass ich gewonnen habe. Ich habe viele solche Matches verloren in den letzten paar Monaten und heute endlich mal eins gewonnen.
Damit steht Alexander Zverev zum ersten Mal seit 2018 wieder im Halbfinale von München. Damals hat er das Turnier gewonnen. Soweit will aber jetzt noch gar nicht schauen. Alles, was zählt für die deutsche Nummer 1, ist, dass die Formkurve wieder nach oben geht.
Ich hoffe, das war so ein bisschen so das Match, wo meine Saison und meine Form sich auch ändert.
Das zweite Halbfinale bestreiten dann Ben Shelton aus den USA und der Argentinier Francisco Cerundolo. Jetzt zum Basketball. Die Basketballer des FC Bayern sind in den Playoffs der Euroleague klar mit 71-93 bei Real Madrid gescheitert. Trotzdem war es eine erfolgreiche Saison auf der europäischen Bühne, Uli Knapp.
Es gab 18 Heimspiele und 18 Mal war die neue Halle ausverkauft. 11.200 Fans pro Partie im SAP-Garden. Alleine deswegen war diese Saison ein Erfolg. Das sind fast doppelt so viele Menschen, wie in die andere Halle gehen in München, in der sie sonst spielen, die Münchner. Und diese Menschenmassen, die muss man erstmal dazu bringen, immer wieder an Dienstag- und Donnerstagabenden in die Halle zu pilgern. In dieser neuen Heimstätte, da haben die Bayern ihren Fans und auch die Fans den Bayern-Spielern rauschende Nächte beschert. Zuletzt am vergangenen Dienstag beim Play-In-Spiel gegen Roter Stern Belgrad, da ging es ja auch schon um alles. Das haben die Münchner nach Verlängerung gewonnen. Das war elektrisierend. Ich durfte das aus nächster Nähe erleben, wie der FCB die Serben niedergerungen hat. Spannender geht's nicht. Spielerisch hat sich viel verändert zur Vorsaison. Der neue Trainer Gordon Herbert, davor Bundestrainer und Weltmeister mit Deutschland, lässt flinker spielen mit viel mehr Distanzwürfen und Schnellangriffen. Das schaut man sich gern an und begeistert die Fans. In der Verteidigung aber, da haben sie noch ordentlich Luft nach oben, die Bayern. Oft haben sie ihre Gegner schlichtweg übertroffen beim Punkten und so gewonnen. So gewinnt man Spiele, aber ganz sicher keinen Titel in der Euroleague. Also, in der Verteidigung müssen die Bayern ansetzen und dann kann es in der neuen Saison durchaus was werden mit der Runde der letzten 8 oder sogar noch mehr in der Euroleague.
Soweit vom Sport mit dem Bericht von Uli Knapp.
Werbung.
Weißt du, Karle, was Dinkel bedeutet?
Dinkel?
Dinkel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seidenbacher.
Schokolade.
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 Schokolade von Felicitas.
Willkommen im Felicitas Schokoladenland. Felicitas Schokolade.de.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg heute Morgen stark bewölkt bis bedeckt und bevorzugt in West- und Nordbrandenburg. Zeitweise noch ein bisschen Regen oder Nieselregen, die Temperaturen aktuell bei 7 bis 10 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Von den Brandenburger Fernstraßen liegen uns derzeit keine Störungsmeldungen vor. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. Wegen Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm wird der Verkehr bis Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Friedenau, die Schmilianstraße und der Friedrich-Wilhelm-Platz sind zwischen Rhein- und Niedstraße wegen eines Straßenfestes voll gesperrt. Moabit-Turmstraße in Richtung Stromstraße ist vor der Gotzkowski-Straße nur eine Spur frei. Dort ist das Linksabbiegen in die Waldstraße nicht möglich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7.20 Uhr mit Jonas Ziegler. Die USA drohen damit, sich als Vermittler für einen Frieden in der Ukraine zurückzuziehen. Präsident Trump sagte, wenn die Ukraine oder Russland die Gespräche sehr schwierig machten, würden die USA ihre Bemühungen stoppen. Er betonte aber, dass es noch immer gute Chancen für eine friedliche Lösung gäbe. Auch US-Außenminister Rubio hatte mit einem Ausstieg aus den Friedensverhandlungen gedroht, wenn es nicht bald klare Anzeichen für eine Einigung gibt. SPD-Chef Klingbeil hält es für möglich, dass in den kommenden Jahren Steuern erhöht werden müssen. Klingbeil sagte den Funke-Medien, in turbulenten Zeiten könne man nichts grundsätzlich ausschließen. Das vorderste Ziel bleibe, Deutschland und Europa stark zu machen, und dafür brauche man die finanziellen Mittel. Union und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag eigentlich vereinbart, auf Steuererhöhungen zu verzichten. Der VW-Konzern verhandelt mit der US-Regierung über die Importzölle auf Autos. Konzernchef Blume sprach in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von konstruktiven Gesprächen. Michael Nenzer.
Im Gegensatz für ein mögliches Entgegenkommen bei den Zöllen will VW in den USA investieren. Blume stellte zum Beispiel eine Produktion der Marke Audi in den USA in Aussicht. VW habe eine für den US-Markt maßgeschneiderte und attraktive Strategie, sagte der Konzernchef. Man habe einiges anzubieten und wolle weiter expandieren.
In Rom hat der traditionelle Kreuzweg am Kolosseum zum dritten Mal in Folge ohne den Papst stattgefunden. Franziskus hatte schon in den vergangenen Jahren aus gesundheitlichen Gründen darauf verzichtet. In diesem Jahr erholt er sich noch von einer schweren Lungenentzündung. Aus Rom Ivo Maroschik.
Doch die Meditationen und Gebete, die an den 14 Stationen, in den Ruinen und vor dem antiken Amphitheater verlesen wurden, hat Franziskus dem Vatikan zufolge selbst verfasst. Mit der Messe zur Osternacht heute Abend beginnen dann die Osterfeierlichkeiten. In Rom wird damit gerechnet, dass der Papst spätestens am Ostersonntag beim Segen Urbi et Orbi zumindest kurz das Wort ergreift.
Die Zahl der Toten nach einem Schiffsunglück in der Demokratischen Republik Kongo ist weiter gestiegen. Mittlerweile gehen die örtlichen Behörden von mindestens 150 Opfern aus. Über 100 weitere Menschen werden noch vermisst. Am Dienstag war das Holzboot auf dem Fluss Kongo in Brand geraten. Die Hintergründe sind bisher nicht bekannt. Durch das Feuer kam es zu einer Explosion eines Treibstoffdepots in der Nähe. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute dicht bewölkt, zeit- und gebietsweise Regen, der zum Abend nachlässt, maximal 14 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 8 und in Frankfurt-Oder 9 Grad. Es weht schwacher Wind aus Südwest bis West. Morgen Ostersonntag nach Nebelauflösung freundlich und trocken bei 18 bis 23 Grad. Die Zeit 7.23 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
An Christine Schenten hier, guten Morgen Ihnen. Die Kreuzwegsprozession am Kolosseum in Rom gestern am Karfreitag war auch dieses Jahr beeindruckend. Christen aus aller Welt erinnern dabei an das Leiden und Sterben von Jesus Christus. Der Papst aber war zu schwach, um den Zug anzuführen. Ein Kardinal vertrat ihn. In 14 Stationen wurde Jesus Weg anhand biblischer Texte nachvollzogen. An jeder Station wechselte der Träger des Kreuzes das symbolisch an Jesus Kreuzigung in Jerusalem vor über 2000 Jahren steht. Aber an einer Station trug einer der Pfleger das Kreuz, der Papst Franziskus im Krankenhaus betreut hat. Unsere Korrespondentin in Rom, Lisa Weiß, schildert die christlichen Feierlichkeiten am späten Abend.
Tausende Menschen mit Kerzen in der Hand, das Kolosseum in Rom hell erleuchtet. Es ist eine ganz besondere feierliche Atmosphäre, wie immer, wenn dort die traditionelle Karfreitagsprozession stattfindet. Aber einer fehlt. Es ist kühl in Rom, die Veranstaltung findet im Freien statt und der Papst muss sich schonen. Er ist weiterhin angeschlagen. Der 88-Jährige war über einen Monat lang wegen einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus, schwebte in Lebensgefahr. Aber trotzdem soll die Handschrift von Papst Franziskus auch bei diesem Kreuzweg spürbar werden.
In comunione con il Santo Padre ripercorriamo la via dolorosa di Gesù.
Gemeinsam mit dem Heiligen Vater gehen wir noch einmal den Leidensweg Christus nach, heißt es gleich am Anfang. Die Texte zu der Prozession, die hat Papst Franziskus nach Angaben des Vatikans selbst geschrieben, wie schon im vergangenen Jahr. Sie sind spirituell, theologisch tiefgründig. Im Eröffnungsgebet spricht er die Spannung zwischen dem Weg Gottes und dem menschlichen Alltag an.
Der Kreuzweg führt mitten durch die Straßen unseres Alltags. Wir, Herr, gehen für gewöhnlich in die entgegengesetzte Richtung zu der deinen. Gerade so kann es uns passieren, dass wir dein Angesicht sehen, dass wir deinen Blick kreuzen. Wir gehen unsere gewohnten Wege und du kommst auf uns zu. Deine Augen sehen in unsere Herzen, dann zögern wir, so weiterzugehen, als ob nichts geschehen wäre. Wir können uns umdrehen, dich ansehen, dir folgen. Wir können uns in deinen Weg hineinversetzen und erahnen, dass es besser ist, die Richtung zu ändern.
Der Kreuzweg ist für Papst Franziskus ein Gebet in Bewegung, eines, das unsere gewohnten Wege unterbricht, damit wir von der Müdigkeit zur Freude gelangen. Der Papst wirbt für Versöhnung, für Freigebigkeit, auch wenn er sagt, in einer Welt, in der alles berechnet wird, habe die Freigebigkeit einen hohen Preis. Für ihn ist aber klar,
pesa più l'egoismo della croce, pesa più l'indifferenza della condivisione.
Der Egoismus sei belastender als das Kreuz, die Gleichgültigkeit belastender als das Miteinander teilen. Franziskus wäre nicht Franziskus, wenn er nicht auch plakative Worte dafür finden würde, was sich aus seiner Sicht in der Welt ändern müsste. Besonders deutlich wird das bei der siebten Station. Wie so oft kritisiert er den Kapitalismus, das aktuelle Wirtschaftssystem.
Unmenschlich ist eine Wirtschaft, in der 99 mehr wert sind als einer. Und doch haben wir eine Welt errichtet, die so funktioniert. Eine Welt der Berechnungen und Algorithmen, kalter Logik und unerbittlichen Interessen. Das Gesetz deines Hauses, der göttlichen Ökonomie, ist anders, Herr. Sich dir zuzuwenden, der du fällst und wieder aufstehst, bedeutet eine Kursänderung, einen Tempowechsel, eine Kehrtwende, die wieder Freude schenkt und uns nach Hause bringt.
Auch hier wieder der Gedanke der Richtungsänderung, des Kurswechsels, hin zu Jesus, der am Kreuz gestorben ist.
Du begibst dich zwischen die Parteien, zwischen die Gegensätze und du bringst sie vor Gott. Denn dein Kreuz lässt Mauern fallen, lässt Schulden nach, hebt Urteile auf, schafft Versöhnung. Du bist das wahre Jubeljahr.
Das Jubeljahr, das heilige Jahr, das gerade gefeiert wird, unter dem Leitwort Pilger der Hoffnung. Die vielen Gläubigen, die bei der Prozession anwesend waren, sie dürfte eine Hoffnung einen, dass Papst Franziskus am Sonntag fit genug ist und den Ostersegen erteilt.
An der Kreuzwegsprozession gestern Abend konnte er aber nicht teilnehmen. Aus Rom hat Lisa Weiß berichtet. Und damit zur aktuellen Regierungsbildung in Deutschland. Im Wahlkampf hatte die Union ja für Bürokratieabbau geworben. Und auch im Koalitionsvertrag steht etwas davon drin. Aber die wohl künftige Regierung von CDU, CSU und SPD ist gleich mal größer als geplant als die alte. Mit einem Ministerium mehr. Kritik daran kommt unter anderem vom Bund der Steuerzahler. Björn Dahke aus dem Hauptstadtstudio über die Schwierigkeit, ein Versprechen einzulösen.
Friedrich Merz will den Rotstift ansetzen.
Wir werden die Zahl der Köpfe reduzieren. Wir werden die Bundesverwaltung um 8% auf die Wahlperiode bezogen verkleinern. Wir werden Personal einsparen und wir werden auch die Zahl der Beauftragten des Bundes um etwa die Hälfte reduzieren, so wie wir das zugesagt haben.
Der wahrscheinliche nächste Bundeskanzler will die Verwaltung verschlanken, doch seine Regierung wächst erstmal. Statt 15 Ministerien wie bei der Ampel planen Union und SPD 16. Für Rainer Holznagel übertrieben.
10 Ministerien hätten völlig ausgereicht. Jetzt ist es so, dass ein weiteres Ministerium dazukommt. Das braucht erstmal eine Aufbauphase, braucht zusätzliches Personal, braucht auch zusätzliches Gebäudemanagement. All das kostet Geld, ohne dass gute Politik umgesetzt wird. Und deswegen ist dieses Signal aus meiner Sicht fatal.
Holznagel ist Präsident des Bundes der Steuerzahler. Wie groß ein Kabinett ist, entscheidet die Regierung für sich. Das Grundgesetz sieht nur 3 Pflichtministerien vor: Verteidigung, Justiz und Finanzen. In den 1960er Jahren saßen in den Bundeskabinetten oft mehr als 20 Minister. Der letzte Ministerrat der DDR war etwa doppelt so groß. Historisch betrachtet ist das schwarz-rote Kabinett also eher Durchschnitt. Grünen-Chefin Franziska Brandner geht es aber auch um Glaubwürdigkeit.
Das ist das Gegenteil von Bürokratieabbau, das ist das Gegenteil von dem, was versprochen wurde. Noch ein Ministerium mehr, damit vielleicht die Arithmetik in dieser Koalition besser passt. Das ist genau nicht das Zeichen, was wir an Modernisierung für unser Land brauchen.
Zuletzt haben etwa 15.000 Beamte in den Ministerien gearbeitet. Dazu kommen mehr als 7.500 Angestellte. Die meisten Mitarbeiter zählen das Auswärtige Amt und das Wirtschaftsministerium, beide noch von den Grünen geführt. Insgesamt arbeiten etwa 500.000 Menschen in der Bundesverwaltung, von Ministerien über Gerichte bis zur Bundeswehr. 2% weniger sollen es nach der Vorstellung von CDU-Chef Merz jetzt jedes Jahr werden. Rainer Holznagel hält das für nicht besonders ambitioniert. Die meisten Stellen davon seien ohnehin als kann weg markiert.
Das sind die sogenannten KW-Stellen oder Stellen, die nicht mehr neu besetzt werden. Aber es ist keine wirkliche Ambition. Es ist nicht wirklich ein Programm zum Bürokratieabbau und auch schon gar nicht zum Sparen.
Auch die geplanten Umzüge einiger Abteilungen stoßen bei ihm auf Kritik. Der Klimaschutz wechselt vom Wirtschaftsministerium ins Umweltministerium. Bildungs- und Familienministerium ziehen zusammen. Dafür ist das Forschungsministerium jetzt eigenständig. Die Heimatabteilung wechselt vom Innenministerium zur Landwirtschaft. Und der Verbraucherschutz wandert aus dem Umweltministerium zurück ins Justizministerium. Solche Neuordnungen sind bei einem Regierungswechsel üblich.
Es ist immer schwierig, wenn eine neue Regierung alles neu machen will, insbesondere in den Strukturen. Das sorgt erstmal dafür, dass in den Häusern nicht gearbeitet wird an den eigentlichen Aufgaben, sondern Selbstverwaltung stattfindet. Und deswegen sollte man die bestehenden Strukturen, soweit es geht, auch belassen, damit die Beamtinnen und Beamten auch tatsächlich sich auf das konzentrieren können, was die Regierung eigentlich will und keine Selbstbeschäftigungsprogramme fährt.
Die Hoffnungen auf einen schlanken Staat ruhen jetzt ausgerechnet auf dem neuen zusätzlichen Ministerium, das für Digitalisierung und Staatsmodernisierung.
Wird also auch mit der neuen Regierung nicht so einfach, den Staat zu verschlanken. Hintergründe waren das von Hauptstadtkorrespondent Björn Dahke. Im August 2014 ermordeten Kämpfer der Terrororganisation Islamischer Staat tausende Jesiden im Irak. Angehörige der ethnisch-religiösen Minderheit wurden versklavt und vergewaltigt. Deutschland nahm in den Jahren darauf viele geflüchtete Jesiden aus dem Irak auf. Sie bekamen fast automatisch Asyl. 2023 hat Deutschland das Vorgehen des IS gegen die Jesiden als Völkermord anerkannt, aber im selben Jahr auch begonnen, Jesiden abzuschieben. Das droht auch Familie Kassiem, die in Lüchen im Norden Brandenburgs lebt. Die rbb24-Inforadio-Reporterinnen Johanna Sargmeister und Maria Wölfle haben die Familie bei einem Gerichtstermin begleitet.
Hallo. Seit 2 Jahren kämpft Said Kassiem jetzt schon für das Bleiberecht seiner Familie, hat juristische Mittel gegen den abgelehnten Asylantrag eingelegt. Die Kassims, ein Paar mit 4 Kindern, sind Jesiden, haben den Völkermord des IS überlebt und sind 2022 nach Deutschland geflüchtet. Eine Gruppenverfolgung von Jesiden im Irak gab es zu der Zeit nach Einschätzung der Behörden nicht mehr. Das heißt, die Kassims müssen nachweisen, dass sie individuell verfolgt wurden. Für das Bundesamt für Migration sind die Kassims Wirtschaftsflüchtlinge. Said Kassiem sieht das anders.
Ich habe natürlich Angst. Ich will nicht, dass sie uns in den Irak abschieben. Es ist wirklich sehr schwierig. Die Situation im Land ist sehr schlecht. Dort ist ein Leben kaum möglich. Und wir wollen in Sicherheit leben. Wir und besonders unsere Kinder sind dort nicht sicher. Deshalb ist es für mich sehr schwierig.
Territorial ist der IS im Irak besiegt. Jesiden werden aber laut den Vereinten Nationen noch immer diskriminiert und unterdrückt. So gelten Kinder von Jesidinnen, die von IS-Anhängern versklavt wurden, automatisch als Muslime. Vor Gericht soll nun überprüft werden, ob das Bundesamt für Migration den Asylantrag der Kassims zu Recht abgelehnt hat. Simon Hagemann ist Anwalt der Familie.
Der Termin ist wichtig, damit die Familie sich nochmal Gehör verschaffen kann und aus ihrer Perspektive noch einmal schildern kann, was im Irak ihnen widerfahren ist, warum sie hier sind. Und meiner Erfahrung nach nehmen sich die Richter da meistens auch sehr viel Zeit für.
Bei der Verhandlung geht es darum, ob Familie Kasim in Lüchen bleiben darf, wo die Kinder in die Schule gehen. Mehr als 4 Stunden später. Familie Kasim und ihr Anwalt stehen erschöpft vor dem Gerichtsgebäude. Eine Entscheidung gefällt hat die Richterin nicht. Sie will sich den Fall noch mal genau anschauen. Und Familie Kasim hofft weiter auf ein Leben in Sicherheit.
Eine jesidische Familie in Lüchen kämpft um ihr Bleiberecht. Maria Wölfle und Johanna Sagmeister haben berichtet.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Bis spätestens 2045 soll Berlin klimaneutral werden, so das politisch erklärte Ziel. Damit das klappt, müssen heute die Weichen für eine Energie- und Wärmewende gestellt werden. Aber es hakt an verschiedenen Stellen, etwa der energetischen Sanierung von Wohnungen oder dem Ausbau des Stromnetzes. Details jetzt von Wirtschaftsreporterin Annika Krempel.
Etwa ein Drittel der Berliner Wohnungen liegt in sogenannten Milieuschutzgebieten. Mieter in solchen Gegenden sollen vor starken Mieterhöhungen geschützt werden, indem zum Beispiel die Modernisierung von Wohnungen eingeschränkt wird. Das betrifft auch die energetische Sanierung, kritisiert Jörg Lippert vom Immobilienverband BBU, einem Zusammenschluss der sozial orientierten Wohnungsunternehmen. Selbst der Austausch einer Gasetagenheizung gestalte sich schwierig.
Im Prinzip ist das überhöhte Kosten, ist immer die Aussage. Das Problem ist aber, deswegen haben wir vorhin auch von Rechtsunsicherheit gesprochen, da gibt es keine klaren Definitionen. Das wird immer individuell bewertet und dann eben auch entsprechend meist verneint und nicht bejaht.
Wollen Wohnungseigentümer in Milieuschutzgebieten Wohnungen modernisieren, müssen sie jede einzelne Maßnahme genehmigen lassen. Klassischerweise wird zum Beispiel untersagt, Balkone neu anzubringen oder Aufzüge in die Häuser einzubauen, damit die Miete nicht steigt. Doch laut Lippert trifft es auch Modernisierungsmaßnahmen für den Klimaschutz.
Und das Problem ist, dass dann auch die Bereitschaft derjenigen, die dadurch geprellt werden, also ich rede jetzt nicht von den Mieterinnen und Mietern, sondern von den Vermietern und Eigentümern, dass die dann sagen, gut, dann lasse ich es jetzt mal. Und wie soll denn dann die Klimaneutralität funktionieren? Wie soll die Energiewende funktionieren? Dazu muss es Investitionen geben und die müssen refinanziert werden.
Dabei ist es dringend notwendig, etwa durch Sanierungen die eingesetzte Energie künftig effizienter zu nutzen. Steigen wird der Strombedarf sowieso, wenn Heizen oder Mobilität elektrifiziert werden. Um die Klimaziele zu erreichen, muss der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung deshalb deutlich steigen, sagt Thomas Meinelt von den Berliner Stadtwerken.
Das ist für Berlin tatsächlich eine echte Herausforderung. Weil Berlin ist eine richtig große Stromsenke. Berlin wird immer sehr viel Strom brauchen und davon noch viel mehr. Das heißt, es wird immer Strom von außen gebraucht.
Aber dafür muss der Strom aus Brandenburg erstmal in die Stadt kommen. Und an dieser Anbindung der erneuerbaren Energiequellen nach Berlin hapere es bislang, so Meinelt.
Es gibt den ein oder anderen Windpark, der natürlich an der Stromleitung angeschlossen ist. Der Strom wird aber in Brandenburg verbraucht oder nach Mecklenburg-Vorpommern geleitet, gar nicht physikalisch tatsächlich nach Berlin. Also wir müssen uns auch überlegen, ob die Windparks, die sich um Berlin herum befinden, auch wirklich dann am Ende Berlin versorgen können. Aktuell passiert das nur zum ganz kleinen Teil.
Mit intelligenten Stromnetzen muss Berlin also noch besser an die Versorgung im Umland angeschlossen werden, um die Energiewende zu schaffen.
Annika Krempel über Berliner Pläne zur Energie- und Wärmewende. Das Wetter in Berlin und Brandenburg, ein Blick auf die regionalen Temperaturen. In Berlin-Marzahn 9 Grad, in Steglitz 8 Grad und in Brandenburg, in Potsdam und Perleberg ebenfalls 8 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jonas Ziegler.
Bitte Vorsicht auf der A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Barnim. An der Einfahrt Birkenwerder Behinderungen durch eine Ölspur. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. Wegen Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm wird der Verkehr bis Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über Messedamm ausweichen. Friedenau, die Schmiljanstraße und der Friedrich-Wilhelm-Platz sind zwischen Rhein- und Niedstraße wegen eines Straßenfests bis Montagabend voll gesperrt. Bei der S-Bahn Berlin fahren Busse statt Bahnen für die S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz. Zwischen Erkner und Rahnsdorf bei der S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord und bei der Ringbahn zwischen Hallensee und Westend. Vorsicht bitte auf der B5 Nauen Richtung Berlin zwischen Havelpark Dalgo und Magistratsweg in Staaken sind Leute auf der Fahrbahn.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7.39 Uhr. In Berlin und Brandenburg finden auch in diesem Jahr wieder die traditionellen Ostermärsche statt. Aufgerufen dazu hat das Netzwerk Friedenskooperative. Gefordert werden dabei unter anderem Friedensinitiativen für die Ukraine und den Gazastreifen. In Berlin zieht der Ostermarsch unter dem Motto Ja zum Frieden am Mittag durch Kreuzberg. Gegen diese Demonstration sind auch Proteste angekündigt. In Brandenburg sind Ostermärsche in Strausberg, Frankfurt-Oder, Schwarzheide und Brandenburg an der Havel geplant. Die USA haben damit gedroht, die Vermittlungsversuche zwischen Russland und der Ukraine einzustellen. Präsident Trump sagte, falls es eines der Länder zu kompliziert machen sollte, dann werde man sich zurückziehen. Julia Jakob.
Im Weißen Haus sagte US-Präsident Trump, er wolle sehr bald eine Einigung sehen bei den Verhandlungen über ein Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine. Einen konkreten Zeitraum nannte er allerdings nicht. Noch scheint Trump die Hoffnung auf eine erfolgreiche Vermittlung nicht aufgegeben zu haben. Er sagte, er glaube nach wie vor, dass es eine gute Chance gebe, den Konflikt zu beenden.
SPD-Chef Klingbeil hat Steuererhöhungen in den kommenden Jahren nicht kategorisch ausgeschlossen. Den Funke-Zeitungen sagte er, oberstes Ziel sei Deutschland und Europa stark zu machen. Andreas Gerlach.
Klingbeil betont, in turbulenten Zeiten könne man nichts grundsätzlich ausschließen. Für ein starkes Deutschland und auch ein starkes Europa müsse die geplante schwarz-rote Bundesregierung die entsprechenden Gelder haben. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD sind zwar keine Steuererhöhungen vorgesehen, ausgeschlossen sind sie aber auch nicht.
Mehr als die Hälfte der Deutschen will, dass Geschäfte künftig verpflichtet werden, bargeldloses Bezahlen anzubieten. Das zeigt eine YouGov-Umfrage. Gerade mal 6% der Befragten gaben außerdem an, dass sie ihre Einkäufe immer bar bezahlen. Etwa jeder Fünfte versucht dagegen, immer mit Karte zu zahlen. Union und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass künftig in allen Geschäften mindestens eine digitale Zahlungsoption angeboten werden soll. Die Tiefebene des Berliner Hauptbahnhofs ist über Ostern wieder wegen Bauarbeiten gesperrt. Alle 8 Gleise werden laut Deutscher Bahn bis Dienstag früh nicht angefahren. Fernverkehrszüge werden über die obere Ebene des Hauptbahnhofs umgeleitet und sind deshalb länger unterwegs. Vereinzelt sind einige Verbindungen gestrichen worden. Seit Wochen werden am Berliner Hauptbahnhof zusätzliche Weichen und Signale eingebaut. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute dicht bewölkt, zeit- und gebietsweise Regen, der zum Abend nachlässt, maximal 14 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 9 und in Cottbus 8 Grad. Es weht schwacher Wind aus Südwest bis West. Morgen Ostersonntag nach Nebelauflösung freundlich und trocken bei 18 bis 23 Grad. Die Zeit 7.42 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ann-Christin Schenten im Studio. Schönen guten Morgen Ihnen. Wir starten in den USA. Seinem Eindruck nach will Wladimir Putin Frieden, hat Steve Witkoff ein ums andere Mal betont. Er ist der US-Sondergesandte für sämtliche außenpolitische Krisen. Ihn hat Präsident Donald Trump zu Gesprächen nach Moskau geschickt. Witkoff und Nicht-Außenminister Marco Rubio war dann auch bei den Gesprächen über die Ukraine diese Woche in Paris der hochrangigste Vertreter der US-Delegation. Was verbindet ihn mit Trump und wie kam er zu seiner Sonderrolle? Das schildert USA-Korrespondent Carsten Kühntop in einem Porträt.
Vergangener September in Florida. Donald Trump und Steve Witkoff spielen gerade Golf, als der Secret Service plötzlich einen Mann mit einer Waffe im Gebüsch entdeckt, gerade rechtzeitig, bevor der Mann schießen kann. Witkoff berichtet später im Fernsehen.
I got to see a man who was stoic, courageous. I wish the whole country could have witnessed what happened yesterday, because they would have seen a real leader.
Stoisch und mutig wie ein richtiger Anführer habe Trump reagiert. Die beiden gebürtigen New Yorker kennen sich seit Mitte der 80er. Trump war damals ein ehrgeiziger Immobilienunternehmer, Witkoff ein junger Anwalt. Heute sind beide Milliardäre und auch ihre Kinder arbeiten zusammen bei einer Kryptofirma. Über die Jahre hat Witkoff Millionen für Trumps Wahlkämpfe gespendet.
See, I stand before you tonight, not just as someone who came up as a builder with.
Ich stehe vor Ihnen nicht nur als jemand, der gemeinsam mit dem Präsidenten in der Welt der Immobilien aufgestiegen ist, sondern als jemand mit dem Privileg, Präsident Donald J. Trump einen wahren und geschätzten Freund nennen zu dürfen, seit vielen Jahren in guten und in schlechten Zeiten.
In good times and bad times.
Die schlechten Zeiten, auf die Witkoff da anspielt, auf dem Wahlparteitag der Republikaner vergangenes Jahr, gewiss meinte er damit auch den Tod seines jüngsten Sohnes Andrew durch eine Opioid-Überdosis 2011 im Alter von 22. Als Trump einige Jahre später im Weißen Haus eine Initiative gegen Opioide vorstellt, bittet er Witkoff, einige Worte zu dieser persönlichen Tragödie zu sagen. Trump, der einst seinen älteren Bruder Fred an den Alkohol verloren hat, hat viel Gefühl in der Stimme.
Would you want to just discuss this? Because we're all among friends here. You know, it's a tough thing to discuss, right?
I remember the hug you gave me when the world was, when I felt all was lost.
Er erinnere sich an Trumps Umarmung damals nach dem Tod seines Sohnes, sagt Witkoff voller Dankbarkeit. Als Sondergesandter in Trumps Regierung zu gehen, dazu wurde Witkoff vom Schwiegersohn des Präsidenten Jared Kushner überredet. Nun jettet der Unternehmer mit seinem eigenen Flugzeug einer Gulfstream zu geheimen Treffen rund um den Globus und dürfte einflussreicher sein als Außenminister Rubio und Sicherheitsberater Waltz. Schon dreimal war er beim Kreml-Chef.
President Putin had commissioned a beautiful portrait of the President Trump.
Präsident Putin hatte ein wunderschönes Porträt von Präsident Trump in Auftrag gegeben bei dem führenden russischen Künstler und er gab es mir und bat mich, es Präsident Trump zu geben. Das war solch eine liebenswürdige Geste.
It was such a gracious moment.
Gefangenendeals mit Moskau, der Gaza-Konflikt, Russlands Krieg gegen die Ukraine, die Atomverhandlungen mit dem Iran. Witkoff hat die heikelsten diplomatischen Aufgaben. Erfahrung und Expertise fehlen ihm aber völlig. Putin spielt ihn wie ein Instrument. Witkoff wiederholt Kreml-Propaganda.
I don't regard Putin as a bad guy.
Ich halte Putin nicht für einen Bösewicht. Die Ukraine ist eine komplizierte Sache. Der Krieg und alles, was dazu geführt hat. Schuld hat niemals nur eine Person, nicht wahr?
You know, it's never just one person, right?
Selbst bei den Republikanern stehen einigen da die Haare zu Berge. Doch wie Trump glaubt auch Witkoff, selbst historisch tief verwurzelte Konflikte lassen sich einfach wegverhandeln mit etwas gutem Willen.
Gerade aber hat Präsident Donald Trump Zweifel erkennen lassen, ob eine US-Vermittlung im Ukraine-Krieg gelingen könnte. Trump hat gedroht, sein Land könnte sich aus der Vermittlerrolle zurückziehen, wenn Russland oder die Ukraine die Gespräche sehr schwierig machten. Und damit nach Israel. Normalerweise ist die Altstadt von Jerusalem um die Osterzeit brechend voll. Touristen und Pilger aus aller Welt kommen, um an dem Ort zu sein, an dem Jesus laut Bibel gestorben und wieder auferstanden sei. Doch in diesem Jahr ist Jerusalem leerer als sonst, hat unser Korrespondent Marc Dugge beobachtet. Wegen des Krieges im Gazastreifen haben viele Menschen Bedenken, in die Stadt zu kommen.
An einer Stelle an der Via Dolorosa ist es dann doch mal kurz eng. Christliche Touristen aus den Philippinen gehen leise singend den Weg entlang, den der verurteilte Jesus gegangen sein soll, hin zu seiner Kreuzigung. Vor dem Geschäft von Schmuckhändler Ibrahim ist es mit dem Gedränge aber schon wieder vorbei.
We are very happy to see a little bit of tourists passing through the old city.
Wir sind sehr froh, dass wir wenigstens ein paar Touristen sehen, die durch die Altstadt gehen. Jetzt an Ostern, nachdem auch die Lufthansa ihre Flüge wieder aufgenommen hat. Einige Amerikaner kommen, aber nicht viele. Die Lage ist immer noch schwierig.
Things are still difficult.
Viele der Altstadthändler kämpfen ums wirtschaftliche Überleben. Denn ihre Geschäfte sind leer, doch Miete und Stromrechnungen müssen bezahlt werden. Da lassen manche ihre Läden lieber gleich geschlossen. Andere ziehen ihre Rollläden erst später hoch oder machen früher wieder zu.
Willst du einen Tess Kaffee haben bei mir?
Fragt ein Händler, der sich Michael nennt. Bei ihm liegen jüdische Kippas ebenso in der Auslage wie christliche Kreuze oder islamischer Schmuck.
This shop for everybody.
Dieser Laden hat für alle was, für Moslems, Christen und Juden. Davon leben wir.
This is our living.
Aber wenn man ihn nach seinem Leben fragt, verfinstert sich seine Miene. Wir leiden jetzt seit fast 1,5 Jahren. Es gibt keine Arbeit, wegen des Kriegs. Jetzt sind Feiertage, da sehen wir ein paar Leute auf der Straße. Wir beten, dass wir eines Tages Frieden haben, für alle. Die Lage ist sehr schlecht, glaub mir.
Keine Leute in der Straße.
Erste Jahre mit Corona, dann der Krieg, seufzt der Händler nebenan. Seit Jahren hätten sie hier kaum Touristen. An Weihnachten, eigentlich Hauptsaison, sei so gut wie niemand da gewesen. Jetzt ist es nicht viel besser, sagt er.
We say it before high season.
Früher haben wir das mal Hauptsaison genannt. Jetzt nennen wir es tote Saison.
Dead season.
Dass lange so wenige Touristen nach Israel kamen, lag nicht nur an deren Sicherheitsbedenken, an deren Ängsten. Es gab schlichtweg kaum Flüge. Schon nach dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 wurden immer wieder Flüge abgesagt oder verschoben. Im Sommer vergangenen Jahres stellten ausländische Fluglinien ihre Flüge nach Israel dann fast komplett ein. Erst seit Mitte Februar läuft der Flugbetrieb wieder einigermaßen normal. Die Masse der Touristen bleibt Israel aber nach wie vor fern. Der Tourismus wird zurückkommen, wenn die Lage entspannter ist. Denn Tourismus ist ein zerbrechlicher Sektor, sagt Hoteldirektor Raed Saadi vom Jerusalem Hotel im Ostteil der Stadt. Auch bei ihm sind die meisten Zimmer leer. Zahlen des israelischen Tourismusministeriums zeigen, wie dramatisch die Lage ist. So kamen im Zeitraum von Januar bis März allein aus Deutschland 87% weniger Touristen nach Israel als im Vor-Corona-Jahr 2019. Dieser Tourist aus München hat sich getraut.
Wir waren gestern Abend an der Klagemauer und ich war wirklich überrascht, auch unser Guide war überrascht, dass relativ wenig los war. Also es ist recht ruhig, aber dadurch auch eine ganz spannende und interessante Atmosphäre. Ich bin zum ersten Mal in Jerusalem und es ist einfach ein Schmelztiegel von so vielen unterschiedlichen Kulturen und das finde ich total, total faszinierend und auch bewegend.
Jerusalem erinnert ein bisschen an Venedig in Corona-Zeiten. Wo man in normalen Zeiten 3 Stunden vor Sehenswürdigkeiten ansteht, sind es jetzt 3 Minuten. Das macht einen Jerusalem-Aufenthalt im Moment ziemlich entspannt. Der Krieg im Gazastreifen ist nicht mal 2 Autostunden entfernt. Doch Touristen bekommen davon in der Regel nichts mit. Grundsätzlich gilt aber weiterhin, wer nach Israel möchte, sollte in jedem Fall die Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts beachten.
Korrespondent Marc Dugge hat vor Ostern Jerusalem besucht. Mehr aus Gesellschaft und Religion hören Sie wieder morgen hier im Programm. Um 1:15 geht es in unserer Sendung Leben dann um Neuanfänge. Ostern ist ja das Fest des Suchens und im besten Fall auch das des Findens. Wenn es danach geht, ist in der Bundespolitik eigentlich ja immer Ostern. Was da so versteckt, gesucht und gefunden wird, darüber macht sich Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn in seinen Berliner Notizen Gedanken.
Wer sucht, der findet. Manchmal etwas ganz anderes. Zum Beispiel hat CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann in seinem Wahlkreis eine Kulisse für einen Videoclip gesucht. Nur finden wir, dass die eigentlich überhaupt nicht zum Thema passt.
Tolle Kulisse hier, ich stehe ja an den Fischteichen. Also wer mal in der Nähe unterwegs ist, muss sich das unbedingt anschauen. Heute nur kurz, ausnahmsweise etwas in eigener Sache. Ich bleibe Generalsekretär der CDU Deutschlands. Ich finde das gut, das richtig gut, weil es ist genau mein Ding.
Schade, als Teichwirt hätten wir ihn auch gut gefunden. Als möglicher Minister konnte er nicht mal sich selbst überzeugen. Das ist beim amtierenden Verteidigungsminister Boris Pistorius, SPD, ganz anders. Hier sucht er eine Antwort auf eine wohl sehr deutsche Frage.
In Deutschland wird über Waffensysteme diskutiert. Ich weiß nicht, woher dieses erotische Verhältnis zu Waffen kommt. Und ich habe keins. Also.
Erotische Verhältnisse und dann noch mit Waffen erzeugen seltsame Bilder im Kopf, aber sind vielleicht das Einzige, was dieser Bundeswehr noch helfen kann. Wo war ich? Ach ja, dabei, dass wer sucht, findet, mag es auch etwas ganz anderes sein. Wir haben in der Woche vor Ostern zum Beispiel Karl Lauterbach gefunden. Genau, den amtierenden Bundesgesundheitsminister von der SPD. Vielleicht ist er auf der Suche nach Aufmerksamkeit vor dem Verschwinden in der politischen Bedeutungslosigkeit. Wer weiß. Jedenfalls hat er gesagt,
insgesamt hat das deutsche Gesundheitssystem genug Geld. Wir haben das teuerste Gesundheitssystem in Europa.
Das ewige Dilemma mit dem Geld. Es scheint im Gesundheitssystem gut versteckt zu sein. Möglicherweise hat Lauterbach nicht alle Verstecke gefunden. Sein Nachfolger muss weitersuchen. Was allerdings Jens Spahn von der CDU in der kommenden Regierung zu suchen hat, weiß kaum einer genau, außer Jens Spahn vielleicht, der erst einmal Aufmerksamkeit sucht. Aktuell mit dem Vorschlag, die AfD irgendwie normal zu behandeln. Er sagt,
die harte Auseinandersetzung und eine bessere Politik im Tun, nicht im Reden, das wird sie wieder klein machen.
Wofür wir bis jetzt allerdings kaum Anzeichen finden können. Tino Chrupalla von der AfD jedenfalls sucht nichts und findet nichts. Und die Umfragewerte seiner Partei steigen doch. Hier versucht er, einen Keil in die Union zu treiben.
Wahrscheinlich steht Herr Spahn für den neuen Kurs der CDU, Herr Merz und Herr Kiesewetter eher für den alten.
Dieser Herr Merz sucht dem Vernehmen nach vor und hinter den Kulissen noch den richtigen Ton, so als künftiger Bundeskanzler. Vielleicht findet er ihn ja über Ostern mit seiner Familie.
Es werden nur ein paar Tage sein und ich erhole mich immer am allerbesten bei mir zu Hause. Und über Ostern müssen wir mal schauen.
Alle schauen sie über Ostern, vor allem suchen sie. Und wer sucht, der findet ja, wenn auch manchmal etwas ganz anderes.
Die Berliner Notizen von unserem Hauptstadtkorrespondenten Uwe Jahn.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Neu-Hardenberg in der brandenburgischen Provinz und die pulsierende Großstadt Berlin. Was haben die beiden Orte gemeinsam? Das zeigt jetzt die Sonderschau Aufbruch 1800 auf Schloss Neu-Hardenberg. Sie widmet sich der Berliner Klassik. Eine Zeit, die bis heute nachhallt. Auch in Neu-Hardenberg selbst. RBB24-Reporterin Eva Kirchner hat sich die Ausstellung angeschaut.
Die Berliner Klassik, eine kulturelle Epoche des Aufbruchs, die heute zwischen 1786 und 1815 eingeordnet wird. In dieser Zeit entwickelt sich aus der bis dahin wenig spannenden Garnisonstadt Berlin etwas Neues, so Simon Häuser, Kurator der Ausstellung.
Eigentlich mit dem Tod von Friedrich dem Großen beginnt sich da eine eigene Avantgarde-Kulturszene zu etablieren, die eine kulturelle Blütezeit hervorbringt, wie sie Berlin nur selten danach noch erlebt hat.
Eine Zeit, in der große Architekten wie Langhans und Schadow das Brandenburger Tor in Berlin erschaffen, in der sich gebildete jüdische Frauen gegen jegliche gesellschaftliche Konventionen durchsetzen und in ihren jüdischen Salons zum Gespräch laden, und eine Zeit, in der Musiker und Literaten anfangen, neu zu denken.
Und deshalb stellen wir 6 besondere Personenpaare vor, die wirklich zusammen Großartiges vollbracht haben. Und wir stellen eben immer wieder den Bezug zu Neu-Hardenberg her.
Dort, wo der Schöpfer des Brandenburger Tores, Karl Gotthard Langhans, vermutlich den Gartensaal von Schloss Neu-Hardenberg erschaffen hat, wo Karl Friedrich Zelter, Gründer der Berliner Singakademie, die Orgel in der berühmten Schinkelkirche initiierte und wo Karl Friedrich Schinkel wie kaum ein anderer seine Spuren hinterlassen hat.
Der wichtige Architekt hat nicht nur Schloss Neu-Hardenberg umgebaut, er hat den Ort umgebaut, er hat die Kirche geschaffen, er ist eigentlich sein ganzes berufliches Leben immer wieder nach Neu-Hardenberg zurückgekehrt.
Doch die Ausstellung macht deutlich, nicht nur in Neu-Hardenberg selbst lassen sich die Spuren der Berliner Klassik finden. Aufmerksamkeit erhält auch das Vorwerk Bär Winkel mit seinem Molkenhaus, einem Frühwerk von Schinkel, und der Musenhof im Nachbarort Kunersdorf.
Die dortige Eigentümerin hat dort wie einen eigenen Salon abgehalten. Und viele, viele wichtige Leute der Zeit waren in Kunersdorf, in unserem Nachbarort. Zum Beispiel Chamisso, der seinen wichtigen Roman Peter Schlemihl hier wenige Kilometer weg in Kunersdorf geschrieben hat.
Und der nun von Katharina Thalbach eingelesen im Rahmen der Ausstellung zu hören ist.
Von jenem Unbekannten, dem blassen Schleicher, wusste er nur so viel. Ich dürfe allein durch ihn von dem Fluche erlöst werden.
Und so ist die Ausstellung bemerkenswert. Sie zeigt außergewöhnliche Ausstellungsstücke, unter anderem einen originalen Gipsabguss eines Pferdekopfes der Quadriga, die bis heute auf dem Brandenburger Tor thront. Und erstmals wird ein Pyramidensekretär gezeigt, entworfen von Schinkel für Luzi von Hardenberg. Aufbruch 1800 ist beeindruckend, so das Fazit der Besucher.
Also ich bin sehr berührt von dieser Ausstellung, weil ich komme selber aus Berlin. Sehr interessant, ja.
Und dann diese Verbindung zu diesem Graf und Schloss Neu-Hardenberg und diese ganze Zusammenstellung, also finde ich schon sehr spannend.
Viele tolle Eindrücke, einige neue Gedanken, die ich hier gefunden habe. Bin ganz begeistert.
Besucherinnen und Besucher der Ausstellung Aufbruch 1800 zu sehen auf Schloss Neu-Hardenberg bis zum 10. August.
Musik.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg heute ziemlich wolkig und regnerisch, was aber ja immerhin gut ist, denn es stehen ja Osterfeuer an und da ist die Brandgefahr nicht ganz so groß. Die regnerischen Zeiten sind vor allem in Westbrandenburg zu spüren. Und wir schauen noch auf die Temperaturen. Die Höchstwerte aktuell 10 bis 14 Grad. Dann gucken wir auf Samstag. Den finde ich jetzt gerade nicht. Deswegen schauen wir auf Sonntag, weil heute ist ja Samstag. Am Sonntag bleibt es trocken bei viel Sonnenschein und ein paar lockeren Wolken. Maximal 18 bis 23 Grad. Also wieder etwas wärmer. Das dann auch am Ostermontag genauso.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Jonas Ziegler.
Bitte Vorsicht auf der A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim an der Einfahrt Birkenwerder Behinderungen durch eine Ölspur. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding wegen Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm wird der Verkehr bis Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über Messedamm ausweichen. Friedenau, die Schmieljahnstraße und der Friedrich-Wilhelm-Platz sind zwischen Rhein- und Niedstraße wegen eines Straßenfestes voll gesperrt. Mitte, die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackeschem Markt wegen Bauarbeiten bis Mitte Mai gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Bei der S-Bahn fahren Busse statt Bahnen bei der Stadtbahn zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz sowie bei der Ringbahn zwischen den Bahnhöfen Hallensee und Westend.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8 Uhr mit Jonas Ziegler. In Berlin und Brandenburg beginnen am Mittag die traditionellen Ostermärsche. Aufgerufen dazu hat das Netzwerk Friedenskooperative. Das Motto der Kundgebung lautet Ja zum Frieden. Christina Torge, RBB 24.
Die anschließende Demonstration führt über die Wrangelstraße, Manteuffelstraße und Reichenberger Straße zum Rio-Reiser-Platz und zurück zum Marianenplatz. In Brandenburg-Havel beginnt der Ostermarsch am heutigen Sonnabend um 14 Uhr am Neustädtischen Markt und in Strausberg findet eine Osterprotestaktion unter Federführung der Linken in der Geschäftsstelle der Linken Märkisch-Oderland statt.
Die USA drohen damit, sich als Vermittler für einen Frieden in der Ukraine zurückzuziehen. Präsident Trump sagte, wenn die Ukraine oder Russland die Gespräche sehr schwierig machten, würden die USA ihre Bemühungen stoppen. Er betonte aber, dass noch immer gute Chancen für eine friedliche Lösung es gebe. Auch US-Außenminister Rubio hatte mit einem Ausstieg aus den Friedensverhandlungen gedroht, wenn es nicht bald klare Anzeichen für eine Einigung gibt. Die angedrohten US-Sonderzölle auf europäische Produkte wirken sich schon jetzt auf die Stimmung in den Kommunen in Deutschland aus. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages DEDI hat der Welt am Sonntag gesagt, dass Städte und Gemeinden in diesem Jahr mit weniger Gewerbesteuern rechnen würden als bislang geplant. Die Kommunen würden sich deshalb bei Investitionen wahrscheinlich erstmal zurückhalten. Ähnlich äußerte sich der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds Berghegger. SPD-Generalsekretär Miersch fordert von der Union, dass sie AfD-Kandidaten für Bundestagsausschüsse ablehnt. Er widerspricht damit Unionsfraktionsvize Spahn, der die AfD genauso behandeln will wie jede andere Oppositionspartei. Jonas Valentin Weber.
Miersch warf der AfD in der Bild-Zeitung vor, die Demokratie systematisch anzugreifen. Daher könne man der Partei keine herausgehobene Rolle im Parlament zubilligen. Von CDU und CSU erwarte er, dass sie diesen Grundsatz teilen und eine klare Haltung einnehmen, so Miersch mit Blick auf die geplante schwarz-rote Regierungskoalition.
Die Zahl der Toten nach einem Schiffsunglück in der Demokratischen Republik Kongo ist weiter gestiegen. Mittlerweile gehen die örtlichen Behörden von mindestens 150 Opfern aus, über 100 weitere Menschen.